Hallo ihr Lieben
Ja, hi und hallo.
und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle
Currywurst.
und Mord.
Betty, ich liebe das, wenn du das so sagst.
Na, es hat ja auch gewisse negative Schattenseiten. Es nähert sich ja Weihnachten, eine Jahreszeit, in der traditionell viel gefeiert und auch viel gemordet wird.
Ja, das auch. Aber es scheint ja so zu sein, dass das gerne gehört wird, irgendwie zur dunklen Jahreszeit. Also unsere Zahlen steigen wie nie. Bei Instagram haben wir die 700 geknackt. Wir sind jetzt bei Spotify in unserem Rap, oder wie sich das nennt, auf 31 oder in 31 Ländern vertreten. Deutschland ist natürlich auf Platz 1. Ja, also vielen Dank, dass ihr unsere Mordgeschichten hört, ihr lieben Mordwürstchen. Da haben die Betty und ich mal gedacht, das wäre doch interessant, wenn ihr bei einer Umfrage mitmachen könntet. Die Frage ist nämlich, woher kommt ihr? Und vielleicht mag der ein oder andere auch mal mitmachen. Wenn ihr euch jetzt wundert, hört ihr bestimmt meine Katze im Hintergrund. Aber das schauen wir mal, ob wir das hinterher rauskriegen. Würde ich sagen, starten wir. Oder Betty, hast du noch was zu ergänzen?
Ich bin mal gespannt, was es dieses Mal Spannendes gibt.
Ja, also vielleicht wird es den einen oder anderen ärgern, weil, haben ja auch nochmal so gesagt, mögt ihr Winterfälle und so weiter. Und es ist so, dass ich diesmal wieder aus dem Ruhrgebiet rausgehen werde. Und das mag der ein oder andere nicht unbedingt. Dann gehen wir nach Hannover. Hannover ist jetzt keine Stadt mit Skandalen, sondern mit Hannover verbindet man, würde ich jetzt sagen, Verwaltung, Messe, Industrie. Eher so ein Ort mit ja, funktionellem Aspekt. Landespolitik sitzt hier so zum Teil und internationale Messen. Hier wird organisiert und geregelt. Das ist jetzt nicht unbedingt Hamburg, Berlin oder Köln. Hannover hat eher einen seriösen Charakter, meiner Meinung nach.
Ja, die sprechen ja auch das klarste Hochdeutsch.
Umso mysteriöser beginnt heute unser Fall. Wir begeben uns ins Jahr 2013. Stellt euch mal vor, ihr geht morgens zur Arbeit. Man kennt den Weg. Jede Stadt hat so ihre Wahrzeichen. Bei uns in Bochum wäre es zum Beispiel, glaube ich, der Kuhhirte. Wenn der jetzt verschwinden würde, das würde auch jedem auffallen. Was hat Düsseldorf für so ein Wahrzeichen, wo du sagst, wenn das jetzt verschwinden würde, dann bin ich aber
Das
froh.
Schlossmauer, der Fernsehturm, die Deri baut.
Das wäre ja spektakulär, wenn ein ganzer Fernsehturm verschwinden würde. Ja gut, aber ganz so groß ist das jetzt hier nicht, worum es geht. Also du gehst jetzt zur Arbeit, du kennst deine Gebäude, du kennst deine Details, deinen Weg. Aber dann auf einmal fehlt etwas. Wir sprechen jetzt hier nicht gerade von einem Auto oder einem Menschen oder einem Fenster, sondern es ist ein Keks.
Wie? Ein Keks?
Ja, aber nicht irgendein Keks, Betty, jetzt aus irgendeiner Dose, also nicht hier, wer hat den Keks aus der Dose geklaut, sondern
Ein ganz besonderer Keks, einen, den man sofort sehen würde.
ein vergoldeter Keks, 20 Kilo schwer, ein Wahrzeichen und ein Symbol. Und kurz darauf gibt es dann auch schon ein Schreiben an die Zeitung. Wir müssen mal zurück an den Anfang. Denn der Fall funktioniert nur, wenn man natürlich ganz an den Anfang geht und erstmal erklärt, was hier verschwunden ist. Also kein Keks aus dem Supermarkt, kein Produkt, kein Snack. Es ist der vergoldete Leibniz-Keks. Fest montiert an der Fassade des Balsen-Stammhauses in Hannover. Seit Jahren dort und bekannt. Und wenn ich jetzt sage, ja, fest montiert, dann ist das ja nicht irgendwie so eine Affekthandlung gewesen, sondern du musst ja vorbereitet vorgegangen sein.
Ja, genau, du musst das ja mit irgendeiner Drehleiter oder irgendwie musst du da dran gekommen sein, dann abmontieren, abtransportieren. Alleine kannst du das auch nicht. Also das ist etwas schwieriger.
Also 20 Kilo mal eben zu Fuß wegschleppen. Ich meine, das klingt ja jetzt sehr witzig, aber Betty, es wird noch witziger. Und das war ja auch so, ja, die Bitte von euch, so bringt doch mal irgendwas, was so ein bisschen ja, das Herz erwärmt, die letzten Fälle waren ja sehr kalt. Gut, also nichts, was man eben einsteckt. 20 Kilo abmontiert, einfach weg. Kein Alarm, kein Zeuge, nur eine ganz große Lücke an der Wand. Jetzt wird's noch absurder. Kurz darauf passiert etwas, das den Diebstahl in eine völlig andere Richtung kippt. Zunächst hatte man vermutet, dass irgendwelche betrunkenen Jugendlichen oder Jugendlichen unter Rauschmittel da irgendwie so eine Mutprobe gemacht haben, von wegen, du bist jetzt in unsere Gang aufgebaut oder aufgenommen. Das und das ist jetzt deine Mutprobe. Aber jetzt erhält eine Zeitung einen Brief. Zusammengesetzt aus einzelnen Buchstaben, wie man es aus Filmen kennt.
Ja, die so aus der Zeitung ausgeschnitten sind und dann aufgeklebt werden, sodass du nicht raten kannst, was dahinter steckt.
Genau. Ja, Handschriften erkennt man ja eigentlich ziemlich schnell. Der Brief enthält eine Forderung und er ist unterschrieben mit dreimal darfst du raten.
Bei Keksen? Naja, wenn sich jemand einen Spaß machen wollte und er mag kleine, blaue, kuschelige Wesen sehr gerne, dann könnte er natürlich das mit dem keksfressenden Krümelmonster unterschreiben.
Und ja, genau das hat nämlich unterschrieben. Der Brief ist unterschrieben mit das Krümelmonster.
Nein, das ist jetzt eher ein Witz. Das macht doch kein Mensch, oder?
Doch. Und als wäre das jetzt nicht genug, liegt bei dem Brief noch ein Foto. Eine Person in einem Krümelmonster-Kostüm mit dem
Nein, ernstlich. Hält als Triumph den goldenen Balsen, ja, den goldenen Leibniz-Keks hoch.
Ja gut, damals war es, glaube ich, noch Balsen-Leibniz als solches. Ja, genau. Und der hält den Keks. Spätestens da ist dann klar, hier geht's nicht nur um einen Diebstahl, sondern hier geht's um Aufmerksamkeit. Jetzt kommt der Punkt, an dem so viele Menschen jetzt innerlich aussteigen oder jetzt uns sehr genau zuhören. Denn die Forderung lautet, wird kein Geld gefordert, sondern Spende. Und zwar verlangt das Krümelmonster eine Spende für soziale Einrichtungen in Form von Keksen. Für Kinder.
Also Geld hätte ich ja jetzt noch verstanden. Wobei ich denke, dass Basen wahrscheinlich ohnehin schon spendet. Aber Kekse? Also das ist doch wirklich... Nein, ernsthaft?
Ja, also die Forderung lautet jetzt, spendet Kekse für soziale Einrichtungen mit Kindern. Und dann fragt man sich jetzt, ist das Erpressung oder ist das Aktivismus? Was denkst du?
Es ist vor allem eine grandiose Public Relation Angelegenheit.
Ja, okay, dann das werden wir gleich nochmal in den Theorien erörtern, was wohl dahinter steckt.
Ja, man könnte, wenn es natürlich sachlich ist, könnte man natürlich überlegen, ob das eine Erpressung ist. Aber es ist natürlich irgendwo eine Erpressung. Aber es passiert ja letzten Endes nichts, wenn sie nicht drauf eingehen. Und diese Firma ist natürlich reich genug, um sich einen neuen Keks in vergoldet da oben hinzuhängen. Ja. Das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Ich glaube, die suggerieren der Öffentlichkeit halt, dass es dieses ein ganz besonderer Keks ist, dass das Glück der Firma Balsen Leibniz von zurückbekommen des goldenen Kekses abhängt. Ja, also es ist zumindest eine sehr interessante Aktion.
Also juristisch gesehen ist die Antwort natürlich klar. Wenn man etwas wegnimmt und dann sagt, ihr müsst jetzt das und das dafür tun, damit ihr es zurückbekommt, dann handelt es sich um Erpressung. Aber emotional fühlt sich das schon ein bisschen anders an. Die Geschichte verbreitet sich natürlich sehr schnell und die Zeitungen berichten über nichts anderes. Auch im Fernsehen wird darüber berichtet und ja, Social Media explodiert natürlich. Alle haben eine Meinung dazu und wollen dazu etwas sagen. Balsen reagiert auch. Es werden einige Mitarbeiter befragt und hinter den Kulissen kommt von dem einen oder anderen Mitarbeiter heraus, dass viele soziale Einrichtungen Balsen Leibniz halt wohl auch angeschrieben haben und darum gebeten haben, eben, dass es Spenden gibt und man nicht immer zügig darauf reagiert hat.
Naja, wenn jetzt 100.000 Leute von ihnen Kekse gespendet haben wollen, ist natürlich auch irgendwann der Punkt, dass sie schließlich auch etwas verkaufen möchten.
Das stimmt. Aber also Balsen reagiert jetzt tatsächlich ganz anders. Nicht still, sondern die gehen halt auch an die Öffentlichkeit und es wird erklärt, wenn ihr uns den Keks zurückgibt, werden wir 52.000 Packungen Kekse an 52 soziale Einrichtungen spenden.
Das ist sehr nett von Ihnen.
Ja, also das ist jetzt so der Moment, wo der Kriminalfall in so eine gesellschaftliche Debatte übergeht. Jetzt stehen wir genau hier an einem Punkt, an dem es jetzt nicht so wirklich eine einfache Antwort gibt. Was ist jetzt richtig? Nachgeben und Gutes tun oder standhaft bleiben und ein Zeichen setzen? Wie du schon gesagt hast, es wäre ja jetzt für beide in Leibniz nicht unbedingt schwer, einfach einen neuen Keks anfertigen zu lassen. Dann würde der Platz vielleicht noch länger leer hängen. Das wäre dann tatsächlich jetzt der Punkt, wo man entscheiden muss, was ist jetzt richtig.
Naja, die Entscheidung kann man natürlich auch ausrechnen. Man kann sich überlegen, welche Kosten entstehen jetzt dem Unternehmen. Was kostet also die Anfertigung eines neuen Balsenkekses und was kostet eine so grandiose Werbekampagne? Eine Werbekampagne kostet ja immer Geld und zwar erhebliche Mengen Geld. Und das wäre dann eine nicht bestellte, aber spektakuläre Werbekampagne für Balsen. Und die kann natürlich nur dann spektakulär sein, wenn sie ein gutes, in Anführungsstrichen, gutes Ende hat. Also wenn Balsen jetzt die Kekse spendet. Dann könnte man natürlich ausrechnen, was ist günstiger? Spende ich das? Und ich denke, Balsen wird das, vermute ich jetzt mal. Ich rate jetzt mal, du wirst es uns sicher noch sagen. Spenden, Kekse sind natürlich auch eine Größenordnung.
Ja, das stimmt. Also es ist jetzt tatsächlich so, die Firma hat halt diese 52.000 Kekse an die sozialen Einrichtungen, an die 52 sozialen Einrichtungen gespendet. Und jede Einrichtung gibt dann so ein kleines Feedback auch an die Zeitung und da wird dann ein Foto gemacht. Nach und nach gibt es dann halt diese 52 kleinen Berichte. Also das ist dann auch nochmal gute Werbung. Der Fall zwingt jetzt alle Beteiligten und auch alle Außenstehenden mal so darüber nachzudenken, was ist jetzt Schuld und was ist da jetzt die Motivation und was hat Schuld und Motivation manchmal für eine Wirkung. Die Handlung jetzt in einer guten Absicht und kann man das dann so rechtfertigen? So, nachdem jetzt die letzte der 52 Organisationen ihren Artikel und ihr Statement, so von wegen, wir haben jetzt auch unsere 1000 Kekspackungen erhalten, gegeben hat und der letzte Zeitungsartikel ja jetzt abgedruckt wurde, wartet die Polizei, also die Polizei belächelt das Ganze schon so ein bisschen und so ein bisschen haben sie jetzt auch, ja, die Ermittlungen nicht ganz so ernst genommen.
Es ist wenigstens mal eine Strafanzeige gestellt, aufgenommen worden.
Ja.
Also dementsprechend ist
gegen Unbekannt,
kein,
genau.
Kein Werbe- und Mediengag, weil es ist ja eine Strafanzeige. Also es ist tatsächlich also auch eine ernste Angelegenheit.
Ja, dazu kommen wir jetzt gleich noch. Wenige Tage später taucht der goldene Keks wieder auf. Also die Spenden sind jetzt Realität geworden und das Krümelmonster verschwindet. Überraschung, Überraschung. Die Ermittlungen werden eingestellt und es wird auch nicht weiter gesucht. Also Balsen sagt da jetzt nicht unbedingt, stellt die Ermittlung ein, aber irgendwann gibt es nichts mehr zu ermitteln und die Spuren verlaufen im Sande. Es gibt keinen Namen, wer jetzt da wirklich in dem Krümelmonster gesteckt hat oder in dem Krümelmonster-Kostüm, sondern bleibt ein anonymes Krümelmonster. Keine öffentliche Festnahme, kein großes Finale. Eine Geschichte, die lange hängen bleibt. Also ist dieser Fall jetzt kein Mord, sondern er zeigt, dass jetzt Handel, Kriminalität, Moral die Öffentlichkeit ein bisschen spalten kann. Und dass ein Keks halt ein ganzes Land bzw. eine ganze Stadt beschäftigen kann. Und jetzt kommen wir mal zu den Theorien, weil, wie du schon gesagt hast, dass da eine Strafanzeige gestellt wurde, das spricht schon dafür, dass es nicht unbedingt so eine Werbekampagne ist. Also es gibt jetzt verschiedene Theorien. Es gibt einmal jetzt die Theorie, dass eben diese ganzen Mails, die da eingegangen sind von den sozialen Einrichtungen, sind da per E-Mail eingegangen und da haben sich dann Mitarbeiter zusammengetan, dass gesagt wurde, ja, die oberste Etage, die interessiert das nicht. Da müssen wir jetzt irgendwie, da müssen wir was tun, damit die Einrichtungen vielleicht auch mal was von uns bekommen. Und dass sich dann mehrere Mitarbeiter zusammengeschlossen haben, dass es halt nicht nur ein Krümelmonster gibt, sondern gleich mehrere. Und dass sie sich zusammengetan haben, von wegen, wir helfen jetzt diesen Einrichtungen. Das ist die erste Theorie. Was denkst du?
Ich weiß nicht. Nee.
Die zweite Theorie ist jetzt, dass dahinter ein Mitarbeiter steckt, der entlassen wurde. der dann tatsächlich gesagt hat, okay, über meine Abfindung hinaus oder was auch immer, möchte ich dem Unternehmen eins auswischen. Dann muss ich denen jetzt irgendwie schaden. Also mache ich dieses Erpresserschreiben, werde dann dafür sorgen, dass sie irgendwie auch finanzielle Verluste haben. Wie du schon gesagt hast, auf der einen Seite müsste dann ermittelt werden, was ist jetzt teurer, der neue Keks oder die neuen Packungen oder die, ne, 52.000 Packungen. Das ist so dann die zweite Theorie, Schaden aus Rache. Die dritte Theorie ist eben so, die du vorhin auch mehrfach angestoßen hast. Einfach ein genialer Werbegag, dass Balsen einfach mal wieder in aller Munde ist, in die Zeitung kommt, wieder an. Ja, in aller Munde, wortwörtlich. Quasi eigentlich auch dadurch eine super Werbekampagne hat. Was aber jetzt dagegen spricht, ist halt wirklich diese reale Anzeige gegen Unbekannt. Also das wäre dann ja auch quasi schon Ausnutzung der oder Täuschung, wenn man eine Anzeige
natürlich
stellt.
Das wäre dann Vortäuschung einer Straftat. Also dann ist es wohl eher keine, weil das traue ich dem Unternehmen jetzt wirklich nicht zu. Außerdem gebe ich auch immer noch zu bedenken, sie hätten sich ja nicht darauf einlassen müssen. Also sie hätten ja auch stattdessen wirklich sich einfach einen still und wortlos einen neuen Keks da oben hinhängen können. Also ich glaube, dass sie sich eben doch auch aus Nettigkeit drauf eingelassen haben und diese Menge an Keksen gespendet.
Ich glaube auch, dass es dann eher Theorie 1 ist, dass sich da eben Leute entweder aus dem eigenen Unternehmen oder vielleicht auch sogar jemand aus den sozialen Einrichtungen als Krümelmonster.
Ja, ich denke eher an einen Sozialarbeiter oder zwei oder drei, jung im Dienst, noch voller Idealismus, der sich dann mit ein paar Freunden zusammen nächtlich so eine Aktion startet. Ich fange jetzt zwar an zu lachen, aber ist natürlich eine Straftat, aber ich meine, er hat es ja hinterher wieder zurückgegeben. Also, und wie gesagt, Balsen hat sich ja darauf eingelassen. Also ich denke eher, dass irgendeiner einer sozialen Einrichtung sagt, komm, Jungs, wir organisieren jetzt Kekse für unsere Schäfchen.
Richtig. Ja, also Überraschung, Überraschung. Im Nachhinein nochmal zu sagen, also Fingerabdrücke wurden natürlich auf dem Keks nicht gefunden, beziehungsweise auf der einen Seite sehr viele, auf der anderen Seite aber nicht die Fingerabdrücke, die jetzt höchst verdächtig waren, die jetzt nochmal nach neuen Ermittlungen geführt haben. Und da waren ja jetzt hinterher jetzt nicht unbedingt die Spuren, die man jetzt nochmal zur Auflösung des Falls hätte finden müssen. Was halt, wie gesagt, jetzt am Ende des Falls bleibt, sind halt dann im Nachhinein 52 schöne Geschichten von Kindern aus den Einrichtungen, die dann immer die Kekse in die Kamera halten, lachen und darüber berichten, wie glücklich die Kinder in den Einrichtungen sind. Ich finde einfach, das war jetzt kein Mord, aber einfach ein super schöner Fall zu Weihnachten. Jetzt, wenn wir aufnehmen, morgen ist der 4. Advent. Vielleicht gibt uns das dann manchmal zu denken, dass manchmal Moral und Herzenswärme und gute Absichten schon auch mal an der Grenze liegen. Wie du schon sagst, Sozialarbeiter oder idealisierend noch voller Tatendrang und meinen es gut, überschreiten eine Grenze.
Das wäre jetzt so meine Vorstellung, ne? Ich dachte mir, du, komm, Jungs, wir machen das jetzt mal spontan.
Das klingt so, als hättest du da mitgemacht.
Nein. Nein. Ich bin eben nicht aus Hannover, aber was hätte man bei uns dann machen können? Diebels, ne? Aber man kann ja nicht sagen, bitte spendet so und so viel Diebels oder so und so viel.
Ja,
Moritz Köpi, so und so viel Köpi. Oder hier bei uns in Düsseldorf sind natürlich noch ganz andere. Ich meine, das ist ja mal eine Idee, ne? Aber das wäre dann immer Alkohol hier. Was haben wir denn? Was produzieren wir denn hier, was kein Alkohol ist?
Also bei uns ist die Bochumer Dönninghauser Currywurst in Bochum. Grüße an alle Bochumer. So das Ding, wofür jetzt Bochum bekannt ist. Und da gibt es auch wirklich große Streitereien, weil letztens auch so eine Currywurst-Debatte rausgegangen ist. So von wegen, wo gibt's die beste Currywurst? Und da war Bochum total Wurst, weil Bochum, glaube ich, nur auf Platz 2 oder 3.
Die ist in Kaiserswerth in Düsseldorf. Die beste Currywurst ist in Kaiserswerth. In Kaiserswerth. Das ist es völlig ausgeschlossen, dass es irgendwo auf der Welt eine bessere Currywurst gibt als.
Also Betty, das ist unsere Umfrage für diese Folge. Neue Umfrage, Leute, nehmt bitte teil. Wo gibt's die beste Currywurst? Ja, also Betty und ich streiten, ja?
Also wie oft ich schon die am Clemensplatz gegessen habe. Also ich liebe die. Alle werden an der Wurst gemessen, ob die so gut ist wie die. Und die sind alle nicht so gut wie die. Also wirklich.
Also tatsächlich ist es so, dass, glaube ich, sogar Duisburg auf Platz 1 war. Also
Duisburg?
Ja, weder Bochum noch Düsseldorf, sondern Duisburg.
Sag mir bitte wo, dann ich gehe vorbei, ich teste sie. Oh, das wär's noch. Charlie, wir machen einen neuen Podcast, einen zusätzlichen. Wir werden zum Currywurst-Tester.
Ja, okay.
Nein. Doch. Eigentlich bin ich ja Vegetarier seit...
Ja, wir wissen.
Einem Jahr. Also ich gebe mir Mühe. Also ich müsste dann die vegane Currywurst.
Das gibt's aber auch. Dann schreiben wir darüber oder berichten darüber. Einmal die vegane Variante und einmal die herkömmliche. Das ist ja dann auch was. Also wer dann unsere Berichte über Currywürstchen oder vielleicht auch Städte, Köstlichkeiten hören will, der soll es dann... sich melden.
Wäre doch eine lustige Idee. Was meinen denn unsere Hörer? Wo gibt es die beste Currywurst? Und vor allem, was mich jetzt auch interessieren würde, wo gibt es die beste vegetarische, vegane?
Ja, doch, da gibt es jetzt schon viele. Also Beyond Meat ist gerade richtig auf dem Vormarsch und da kannst du natürlich auch Würstchen bestellen. Ob das jetzt schon in verschiedene Currywurstbuden geliefert wird, das weiß ich noch nicht, aber Beyond Meat ist sehr zu empfehlen. Also das habe ich auch schon gegessen, um jetzt hier nochmal Werbung zu machen. Total super. Ja, gut, ihr Lieben. Also, nächste Umfrage. Wo gibt's die beste Currywurst? In Klammern auch vegan. Und begleitet uns vielleicht auf dem nächsten ein oder anderen Abenteuer.
Wir sollten mal eine mehr Nuancen Abenteuer reinbringen.
Gut, dann, ihr Lieben, war das unser Fall von dem Krümelmonster.
Ein wunderschönes Weihnachtsfest.
Ja, einen wunderschönen vierten Advent wünschen wir euch.
Und passt auf euch.
Ja.
Gerade zu Weihnachten.
Gerade zu Weihnachten. Bis dann, ihr Lieben.
Ciao.